es ist halt ein Musical durch und durch. Also die singen die ganze Zeit, die tanzen, wenn sie kämpfen und so. Es ist total schön gemacht, süß gemacht. Es ist eine tolle Geschichte, so das moderne Romeo und Julia irgendwie.
Und dann kam High School Musical.
Dann kam High School Musical.
Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
Wie versprochen, kommt heute der zweite Teil zur Filmmusik-Podcast-Folge. Und wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen angeteasert, dass wir vor allem auch über die Geschichte des Films und der Filmmusik sprechen wollen. Und auch ein bisschen über Musicals und Musikfilme im Allgemeinen, weil da ja Musik einfach nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Also würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Geschichte und zwar ganz, ganz, ganz am Anfang. Johannes, weißt du denn, wer den Film eigentlich erfunden hat?
Ich weiß die genauen Namen nicht. Ich weiß nur, wir hatten früher eine, oder wir haben die immer noch irgendwo, eine CD von Was ist was, oder Was ist was heißt das, oder? Und da gibt es, glaube ich, eine CD über den Fotoapparat oder die Kamera. Und da haben sie dann eben erzählt, wie das angefangen hat. Das waren zwei Franzosen, ich weiß die Namen leider nicht. Das sind zwei Franzosen, die haben, glaube ich, in einem Café, haben die so ein Theater aufgeführt, oder? Ah nee, da haben sie eine Leinwand projiziert, oder?
So genau weiß ich es tatsächlich nicht.
Und dann ich kann noch, also halt mit Klavier im Hintergrund und so hat es halt angefangen.
Stummfilme genau. Halt. Genau, Stummfilme. Und das war 1895 schon.
1895, krass.
Ja, und zwar die Brüder Lumière.
Ah, ja, jetzt wusste ich, ja, klar.
Genau, in Paris. Und die haben einfach so ganz, also relativ kurze Stummfilme eben gemacht, die dann mit einem Pianisten begleitet wurden. Und man weiß tatsächlich nicht so ganz, wieso die Musik hinzugefügt wurde. Weil eigentlich, wenn es ein Stummfilm ist, dann hat ja die Musik nicht wirklich irgendwas mit der Handlung zu tun. So war es zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Und da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, wieso dieser Pianist live noch mitgespielt hat. Hast du da irgendeine Idee, wieso das so sein könnte?
Naja, überleg mal, du bist in einem Café und wenn dort irgendwas läuft, also das wird nicht meine Aufmerksamkeit darauf ziehen. Weil wenn ich da nichts höre, dann ist es halt so cool. Und ich denke, es ist halt auch irgendwie schwer, eine Handlung zu leiten in einem Stummfilm. Nur durch Pantomime.
Wobei, du musst dir auch überlegen, dass das da ja zu dem Zeitpunkt was ganz, ganz Neues war. Das heißt, die Leute sind in das Café gekommen, nur um diese Stummfilme zu schauen.
Ja klar, also okay, das erklärt wahrscheinlich das mit der Aufmerksamkeit. Aber Handlungen zu erklären ist dann, glaube ich, immer noch super schwer.
Die Musik damals hatte noch nichts mit der Handlung zu tun. Also nicht so wie viel Musik jetzt, dass sie ganz leise war, wenn irgendwas irgendwie angsteinflößend war. Genau, also war da noch gar nicht so. Und da gibt es so 5 Theorien. Einmal, dass die Tonlosigkeit irritierend auf das Publikum war, weil man das nicht gewöhnt ist. Dann, dass die unheimliche Stimmung aufgehoben werden sollte, weil es dort ja dunkel sein musste, in diesem Café, in diesem Theater, wo das vorgeführt wurde, damit man den Film gesehen hat. Also die unheimliche Stimmung.
Doch auf einer Leinwand projiziert.
Ja. Okay. Das Rattern des Filmprojektors sollte übertönt werden.
Also das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, oder? Also das juckt doch, ne?
Ja, aber ich glaube, überleg mal, wenn du kennst es nicht, dann bist du in einem dunklen Raum. Es ist eh alles ein bisschen verwirrend, weil du schaust Leuten zu, die sich unterhalten, aber du hörst halt nichts. So ist es ja bei den Stummfilmen total oft gewesen. Dann ist das ganz neu, du weißt nicht so richtig, wie du das einordnen sollst und dann steht da hinter dir irgendwie 5 Reihen weiter so ein riesiger Kasten, der einfach nur rattert.
Da muss doch auch einer dran gedreht haben, oder?
Möglich, ja.
Also ich kann mir das vorstellen. Vor allem, da musste doch dann eigentlich, wenn jemand dran gedreht hat, dann musste doch dann gleichmäßig dran drehen, weil sonst wäre das Bild ja nicht gleichmäßig gewesen.
Yes.
Ist generell cool, die ganzen, also dumm und dick, dick und dumm.
Dick und doof.
Dick und doof, scheiße. das ist ja auch uralter Stummfilm. Oder diesen, ja. Da gibt es auch neuere Teile, die nicht mehr stumm sind. Ich finde es halt einfach so cool bei diesen alten Filmen, wie unrealistisch die Bewegungen sind. Die bewegen sich halt irgendwie so schnell. Das finde ich irgendwie super cool.
Aber das ist ja teilweise auch bei Filmen, die man so im Geschichtsunterricht anschaut, wenn die noch schwarz-weiß sind oder so. Da denkst du auch, ja, also die Pferde, die sind jetzt aber nicht so schnell geritten. Irgendwas stimmt hier nicht. Und also ich habe da bisher irgendwie noch keine Lösung gefunden, wieso das tatsächlich so ist. Wir haben da im Geschichtsunterricht immer ziemlich lang drüber spekuliert und nachgedacht, wieso das so sein könnte, weil die Filme irgendwie langweilig waren.
Naja, ich glaube, das lag halt einfach an den Aufnahmemöglichkeiten. dass es halt einfach nicht anders ging.
Ja.
Also.
Oder vielleicht musste es auch komprimiert werden, weil nicht so viel Platz war auf den Spuren.
Ja, das kann auch sein.
Auf jeden Fall gibt es noch zwei weitere Theorien, wieso es diesen Pianisten gab. Die Filmmusik wurde eingeführt als Parallele zur damals üblichen Schauspielmusik. Das finde ich auch echt interessant.
Es gab Schauspielmusik?
Anscheinend, wusste ich auch nicht, bevor ich das nachgeschaut habe. Aber wenn man sich überlegt, dass man ins Theater geht und dass da dann parallel zum Theaterstück auch immer noch irgendwie so ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund läuft, dann macht das eigentlich ziemlich viel Sinn, dass sie gedacht haben, ja, das machen wir jetzt für den Film auch, weil der Film ist ja eigentlich, grob gesagt, einfach ein aufgezeichnetes Schauspiel.
Aber ich muss ehrlich sagen, also was bisher von den Theorien auf mich am realistischsten wirkt, ist halt einfach, dass es halt einfach unangenehm wäre. Du sitzt halt echt in einem dunklen Raum und hörst ja eigentlich nichts.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja dann, wenn du weißt, du sitzt ja jetzt für die nächsten, weiß nicht, wenn es Kurzfilme waren, vielleicht irgendwie so 5-6 Minuten oder so. Aber du sitzt da mit ganz vielen Leuten, die du dann vielleicht nicht kennst, in einem dunklen Raum. Dann rattert es und du schaust dir das an. Das ist, glaube ich, schon echt beklemmend.
Vor allem, wenn es halt so eine Weltneuheit ist, denke ich auch nicht, dass du dann anfängst, untereinander zu reden. Weil du willst ja dann sehen, was da passiert. Und dann guckst du da drauf und bist dann irgendwie so, nee, mag ich nicht.
Ja, genau. Und am Anfang war es auch so, dass es keine neu komponierten Stücke waren. Mhm. Also nicht so, wie wir es jetzt kennen, sondern dass es halt ganz viele bekannte Stücke aus Opern oder Operetten waren oder so. Und dann hat sich nach und nach auch eine sehr typische Musikauswahl entwickelt, mit so einer erzählerisch unterstützenden Funktion. Also dass zum Beispiel der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn immer für Hochzeits- und Liebesszenen verwendet wurde. Oder der Liebestraum von Liszt halt für die Liebesszenen oder so. Und da hat sich dann so eine Notensammlung entwickelt, extra für Filmuntermalung, was dann quasi wie so ein dickes Buch war für Pianisten. Und das nannte sich Kinothek. Und das finde ich echt spannend.
Also das war einfach ein Buch, wo drin stand, für die und die Szene kannst du die, also für diese Szenerie, kannst du die und die Stücke hernehmen.
Ich glaube, dass da dann schon auch die Noten mit abgedruckt waren.
Oh ja, das wäre praktisch.
Weil dann hast du quasi, dann kannst du sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig als Filmpianist und ich habe hier alle wichtigen Stücke, also zeigt mir den Film einmal und dann spiele ich euch das Zeug. Also ich glaube, dass das so funktioniert hat und das ist irgendwie ziemlich cool.
Das finde ich auch ziemlich interessant, weil früher war es ja, dadurch, dass es keine neu komponierten Stücke waren, war es ja so, dass erst Film, dann Musik und heutzutage ist es ja andersrum.
Nein, das stimmt nicht.
Bei Hans Zimmer, also okay.
Hans Zimmer ist nochmal eine Ausnahme. Aber meistens ist es schon so, dass es den Film gibt. Beziehungsweise es gibt das Drehbuch, dann wird der Film gedreht und dann setzt sich der Regisseur mit dem Filmkomponisten zusammen und die schauen sich dann quasi die groben Szenen an und besprechen, wann welche Musik gebraucht wird, wie lange die stehen muss, wie sie sein soll und so.
Also bei Hans Zimmer hatte er nun mal in einem Interview mit dem SWR, hatte der nun mal gesagt, dass oft der Film noch gar nicht ganz im Kasten ist, wenn die Musik fertig sein soll. Und das finde ich auch ziemlich interessant. Er hat auch in einem Interview gesagt, dass er setzt sich nicht hin und schreibt dann die Musik, sondern redet mit dem Regisseur, weil er gut befreundet ist mit Christopher Nolan. Das ist halt auch, Hans Zimmer und Christopher Nolan ist halt auch so, wow. Und er redet halt auch mit den Schauspielern, was für Emotionen die rüberbringen und so. Und was, vielleicht ist es ja auch, vielleicht wollen die noch irgendwas dazugeben, weißt du? Es ist ja oft so, dass persönliche Sachen in Filmen drin sind.
Ja, und es ist auch, glaube ich, gerade so der Austausch mit den Schauspielern ist auch was die Musik irgendwie besonders macht.
Ja.
Weil es ist ja manchmal so, ja toll, dann hast du hier irgendwie eine Szene von Verliebten, aber irgendwie bahnt sich schon das nächste Drama an oder sowas. Und das können Schauspieler ja da versuchen mit reinzulegen. Mhm. Und das ist aber was man vielleicht nicht so direkt sieht, aber mit der Musik kann man es dann halt trotzdem darstellen.
Ja.
Und deshalb ist das, glaube ich, ziemlich wichtig.
Ich glaube, generell Gefühle rüberbringen ist als Schauspieler schwieriger wie als Komponist.
Ja.
Ich glaube, das ist. Also wenn ich schon nur an Fluch der Karibik denke. Also
ja,
das diese stimmt. Szene im zweiten oder dritten. Oh Gott. Ja, die mit der Krake.
Ja.
Wo dann Elizabeth und der. Wie heißt der, Chris?
Will.
Will. Oh,
Chris. Knapp daneben.
Elizabeth und Will dann auf diesem Boot kämpfen und sich dann küssen. Also was stell dir die 10 Mal ohne Musik vor? Meine Güte, das war ja pupstrocken.
Ja, aber ich glaube, das ist bei Filmen allgemein. Also die Musik nimmt man ja ganz häufig nicht bewusst wahr, außer man achtet drauf, weil man ein bisschen Musik
nerd ist. Außer man schaut Inception, Interstellar oder Fluch der Karibik.
Ja, und ich glaube aber trotzdem, dass wenn man die Musik weglassen würde, dass dann einfach ein total wichtiger Teil vom Film
fehlt. Und ich glaube, das wäre bei allen, also bei sehr vielen Filmen, nicht nur bei Sachen, die Hans Zimmer geschrieben hat.
Ich glaube, das wäre wirklich bei allen Filmen so.
Achso, bei Stumpf.
Außer bei Stummfilmen. Damit sind wir zurück beim Thema. Den ersten Tonfilm, den gab es dann 1927.
Auch in Paris?
Nein, der Film heißt Der Jazzsänger. Ich glaube eigentlich amerikanisch, britisch. Also ich glaube, der Titel ist eigentlich The Jazzsänger. Und
also in Deutschland würde kein Film rausbringen, der Jazzsänger heißt.
Das stimmt. und das ist total spannend. Wir hatten das jetzt letzte Woche in der Vorlesung, weil wir Musikfilm im Moment als Seminar haben. Mhm. Da haben wir uns auch den Film angeschaut. Wir haben uns einen kurzen Ausschnitt angeschaut von diesem Film. Und es ist eigentlich ein Stummfilm, bis auf so zwei Szenen oder so. Also eigentlich ist alles Stummfilm mit Untertiteln. Und dann gibt es eine Szene, wo er kurz mit seiner Mutter quatscht und dann anfängt zu singen und am Klavier sitzt und so. Und das ist mit Ton. Also es ist irgendwie total, es ist jetzt nicht so, dass die von Stummfilm auf komplett mit Ton umgestellt haben, weil es mega aufwendig war, das einfach aufzunehmen, den Ton parallel zum Film. Das waren mit so riesigen Trichtern, die sie dann teilweise mit im Bild stehen hatten. Zum einen, um den Leuten zu beweisen, ja, das ist tatsächlich live mit aufgenommen. Zum anderen, weil es halt von der Lautstärke irgendwie auch nicht anders ging und so. Also das ist schon echt lustig gewesen da. Und da hat sich dann halt auch die Filmmusik ein bisschen verändert, weil dann halt auch so Musikfilme möglich waren, also dass die Musik direkt im Film mit aufgenommen wurde. Aber das hat sich schlussendlich, da hat es angefangen, dass sich dieser Stil der Filmmusik, die da gemacht wurde, sehr an der Orchestermusik damals orientiert hat. Mhm. Also da gab es die Entwicklung, gab es auch schon vor dem ersten Tonfilm, dass halt nicht nur einzelne Pianisten und Geiger die Filmmusik gemacht haben, sondern dass auch, weiß nicht, so kleine Kinoorgeln oder so, die dann noch Geräuscheffekte hatten oder halt wirklich kleine Orchester. Oder halt wirklich so kleine Kinoorchester, je nachdem, wie groß die Säle halt waren. Und das hat sich dann eben mit Einführung des Tonfilms dann nochmal verstärkt. Und da hat es dann aber auch angefangen, dass nicht nur Orchestermusik und klassische Musik verwendet wurde, sondern dass halt auch der Einfluss von zum Beispiel Jazz oder halt der aktuellen populären Musik immer größer geworden ist.
Also ähnlich wie heute.
Genau, ähnlich wie heute.
Das ist ja heute auch so.
Ja. Das hat sich dann in den 1950ern sogar nochmal verstärkt, dass da ja der Einfluss von Jazz, Pop, Rock alles noch viel, viel, viel größer geworden ist. Und da hat es dann auch angefangen, dass zum Beispiel die Titelmelodien von Serien oder von Filmreihen oder sowas, dass es einfach normale Pop- und Rock-Songs waren.
Also das findet man heutzutage ja auch hin und wieder.
Ja, gerade bei Serien ist das ja eigentlich, ja, nicht gang und gäbe, würde ich sagen.
Aber öfter wie bei Filmen.
Genau, öfter wie bei Filmen.
Ja. Ich finde, Filme sind auch, also mich würde es interessieren, womit man mehr verdient. Mit einem Film mit Überlänge, sagen wir, nur, also jetzt nicht von dem ganzen Film, sondern nur von der Länge wie Interstellar oder mit einer ganzen Serie. Ich denke, du verdienst halt mit der Serie overall mehr, aber hast doch auch viel höhere Ausgaben, weil es gibt ja Serien. Also zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an Sherlock Holmes, an die Serie. Da geht hier eine Folge 1,30. Das sind ja immer Filme. Das heißt, du hast ja doch viel höhere Ausgaben. Aber nimmst du dann auch so viel mehr ein?
Ich glaube, das kommt immer voll auf den Film drauf an und auf die Serie, wie gut das läuft, wie viel es gesehen wird und so. Und dann ist es, glaube ich, auch bei Serien, also gerade wenn man jetzt an die Serien denkt, die auch im Fernsehen laufen, also weiß nicht, Navy CIS oder sowas, da ist ja die Musik deutlich untergeordnet.
Ja, deutlich.
Und ich glaube, da ist es einfach so, dass es so im Laufe der ersten Staffel vielleicht immer mal wieder neue Musik gibt und dann hat man aber quasi wie so ein Repertoire an Stücken und das ist dann so, okay, das wird eingespielt, wenn da eine neue Leiche ist, das wird eingespielt, wenn da das passiert, das wird eingespielt, wenn da das passiert und das wird immer wiederholt. Und ich glaube, dass sich das halt bei Serien auch die Ausgaben irgendwann nicht aufheben, aber dass die halt einfach immer kleiner werden. Und ich glaube, dass es zum Beispiel auch bei Sherlock Holmes ist, wenn man da darauf achtet, dass sich die Musik wiederholt, nur dass man das halt nicht so bewusst wahrnimmt, weil man ja eigentlich gedanklich viel eher bei der Handlung ist.
Ja. Ich glaube auch bei, also wie du gerade eben gesagt hast, bei Serien ist, glaube generell so, dass die Musik sehr untergeordnet ist, aber die Musik bei Game of Thrones, die ist meist.
Ja, es gibt immer Ausnahmen, die dann die Regel bestätigen.
Ja, das stimmt.
Was in den 50er Jahren auch angefangen hat, war, dass die Filmmusik selbst vermarktet wurde, also auch losgelöst vom Film, dass man da Alben kaufen konnte, dass man dass eben teilweise die Titelmelodien oder so als Single veröffentlicht wurden und dass das halt relativ gut läuft. Und jetzt ist es ja ganz normal. Also du kriegst zu jedem Film den Soundtrack als CD oder als Stream.
Ja, ich meine, mittlerweile gibt es ja sogar Live-Konzerte von Filmmusik, von nur Filmmusik.
Ja, genau. Also Filmmusik ist ein mega wichtiger Teil vom Filmmarketing. Und das ist jetzt einfach ganz normal. Und ja, in den 50er Jahren ist dann eben wegen diesen Einflüssen von Pop, Rock und Jazz auch so eine Umorientierung passiert, also dass Filmmusik mehr hingeht zu diesem populären Unterhaltungsmusik und weiter weg vom Orchester. Das hat aber nicht lange gehalten. In den 70er Jahren war das dann wieder anders. Da gab es dann wieder vermehrt Orchester und vor allem hat es da auch angefangen, die Leitmotivtechnik anzuwenden. Also dass ein kurzes musikalisches Motiv immer mit einer Person oder einer Situation verbunden wird. Und das kann wirklich, ich glaube, das ist in Spiel mir das Lied vom Tod. Ich bin mir irgend so ein Western-Klassiker, da ist das ganz, ganz, ganz krass. Da gibt es dann so eine, ich weiß nicht, ob es eine Panflöte ist. Oder auf jeden Fall so ein ganz kurzes Flötenmotiv. Das sind irgendwie nur 3-4 Töne, die aber immer kommen, wenn dann der Bösewicht gleich auftaucht. Und genauso hat dann halt auch die Frau, die da mitspielt, hat halt auch ihr eigenes Motiv und dann werden die quasi immer angekündigt und das fällt dir gar nicht bewusst auf, aber es nimmt dich halt trotzdem an der Hand und leitet dich, deshalb auch Leitmotivtechnik. Und es hat eben in den 70ern angefangen, dass das viel verwendet wurde und eben, dass das Orchester auch wieder zurückgebracht wurde und vor allem war das John Williams, also gerade mit den Filmen wie Der Weiße Hai oder auch den Beginn von der Star Wars Reihe. Da ist die Filmmusik halt wieder mit Orchester und ganz weit weg von Rock, Pop, Jazz Einflüssen. Und da war wirklich John Williams einer der Ersten, der das halt etabliert hat, weil der zu der Zeit ziemlich, ziemlich groß war.
Naja, ich glaube, er war nicht einer der Ersten. Ich glaube, er war der, der es etabliert hat, weil die anderen halt einfach nicht so groß waren.
Ja,
eben. Er hat halt einfach die große Musik geschrieben. Also zu der Zeit hat Hans Zimmer ja auch schon Musik gemacht.
Ja, also, aber Hans Zimmer war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt.
Deswegen meine ich das.
Ja,
genau. Ich meine, der hat ja auch, Hans Zimmer hat ja auch Popmusik gemacht. Also der war ja auch bei den Beagles.
Oh, die Beatles-Verarsche. Also.
Ja.
Okay.
Aber er hat die Musik gemacht und sie hatten einen One-Hit-Wonder. Und dann ist er wieder gegangen.
Was ich aber total spannend finde, ich habe mal im Internet so nach Listen gesucht, welche Filme laut Musikzeitschriften oder so die beste Filmmusik haben. Und ich habe mich dadurch so 3-4 Listen gelesen. Und Der Weiße Hai und auch Star Wars stehen da einfach auf jeder Liste drauf.
Obwohl es nicht mal seine eigene Musik ist.
Ja.
Kein Front.
Wenn ihr nicht ganz mitkommt, was wir hier jetzt mit dieser Andeutung gerade meinen, dann hört einfach nochmal die letzte Folge zur Filmmusik an. Da haben wir nämlich relativ ausführlich über John Williams und seine, nennen wir es mal, Kompositionstechnik
gequatscht. Nennen wir es mal grenzwertige Inspiration.
Genau, aber es gibt auch ganz andere Filme, die da auf den Listen stehen, zum Beispiel The Pink Panther.
Ist geil. Ich habe auch, ich höre die Musik von The Pink Panther, die habe ich mir auf Spotify als Playlist. Und da gibt es echt, das ist ja gar nicht bewusst, du kennst halt nur diese Main-Theme.
Ja, also ich...
Dödem.
Ja.
Dödem. Dödem, 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 dödem. Aber was anderes kennst du nicht. Und dann hörst du diese Playlist und das ist halt echt nice.
Also wenn alles so in die Richtung geht, also
es ist halt sehr viel Französisch. Ja.
Ja, natürlich ist es sehr viel Französisch.
Das heißt sehr viel, es ist alles Französisch.
Ja. Ja, aber wenn es alles so in die Richtung geht, dann kann ich mir echt vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Vor allem, weil es da halt auch mal ein Stil ist, der von der Filmmusik mit Orchester weggeht.
Mhm. Ja. Und ich muss auch generell zu Pink Panther sagen, Pink Panther ist einfach geil.
Ja.
Also Pink Panther ist wirklich das Neue, nein, bitte, bitte nicht. Aber das alte Gezeichnete mit dem Polizisten mit der langen Nase, ey, finde ich einfach geil.
Ja,
wenn das läuft, das wird immer angeschaut.
Ja. Was auch auf der Liste steht, ist West Side Story.
Hab ich nie gesehen. Aber ich hab's mit dem Horn Sextet waren wir da, glaube ich, damals, haben wir West Side Story gespielt. Alle so, boah, cool, West Side Story. Und ich so, was ist das?
Ja, das ist halt so einer der ersten Musical-Filme, würde ich sagen, vom Gefühl her. Und es ist halt ein Musical durch und durch. Also die singen die ganze Zeit, die tanzen, wenn sie kämpfen und so. Es ist total schön gemacht, süß gemacht. Das ist eine tolle Geschichte, so das moderne Romeo und Julia irgendwie.
Und dann kam High School Musical.
High School Musical steht tatsächlich nicht auf diesen Listen drauf mit der besten Filmmusik.
Ist ja auch scheiße.
Ja, aber High School Musical hat trotzdem so Kultstatus.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist halt cool.
Genau. Was hier auch draufsteht, sind Musikfilme. Also so Mischung aus Musikfilme und Musikdoku, zum Beispiel Purple Rain, also über Prince.
Mhm.
Oder A Hard Day's Night über die Beatles. Und dass da die Musik gut ist, ja, das steht halt außer Frage. Ich meine,
ja,
es ist Prince und die Beatles.
Aber ist Bohemian Rhapsody auch auf der Liste? Oder ist es zu neu?
Nee, Bohemian Rhapsody stand auch auf der Liste. Also, ja, ich habe nur nicht alle Filme rausgeschrieben, sondern quasi für jedes Genre so ein Vertreter. Was da auch noch dazu gehört, ist Saturday Night Fever. Das ist auch ein Musikfilm mit John Travolta. Ja, der spielt auch in Grease mit. Kennst du auch nicht?
Nein, geht auch nicht.
Ja, auch ein Musical. Und da ist die Musik von den Bee Gees.
Ach so.
Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive. Ja. Was da aber auch noch draufsteht, Star Wars habe ich schon gesagt. Filme wie Batman, Spider-Man, Superman oder 12 Years a Slave.
Wir hatten die Musik geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, und damit sind wir wieder zurück bei Hans Zimmer.
Wer ist Hans Zimmer? Hans Zimmer ist ein deutschgebürtiger Engländer, der in Amerika wohnt. Hans Zimmer wurde in Frankfurt am Main geboren und war Sohn von einem sehr großen Unternehmer, der auch Hans Zimmer hieß. Der volle Name ist Hans Florian Zimmer, falls es jemand interessiert.
Ja, damit man unterscheiden kann, wer jetzt Vater und Sohn ist.
Ja, genau. Ist ja fast so wie mit Mozart mit dem kurzen Namen. Ne? Also Hans Zimmer wurde in Frankfurt geboren, sind dann aber schon sehr, sehr früh, 1939 sind die, 38, 39 sind die nach England geflohen vor dem Nationalsozialismus, weil, was sich auch später herausgestellt hat, erst 1988 hat Hans Zimmer zugegeben, oder was heißt zugegeben, das klingt jetzt so, als wäre es schlimm, hat er halt einfach gesagt, dass er jüdischer Abstammung ist. Also die sind vom Nationalsozialismus geflohen. Mutter und Vater waren eben beide Juden, deswegen war das, glaube ich, nicht ganz so die coolste Situation. Man muss aber auch sagen, der Vater, der ist schon sehr, sehr früh gestorben, als Hans Zimmer noch in Deutschland gelebt hat. Und dann war eben Hans Zimmer, war dann eben in England und hat sich dann, hatte dort eben auch schon Klavierunterricht, aber es war auch so, er hat auch in einem späteren Interview, hat er auch gesagt, also kam eben die Frage, ob er, man weiß ja, dass er keine klassische Musikausbildung hat, das hat er immer boykottiert, und da wurde er dann eben gefragt, so, yo, Hans, wie sieht's denn aus, hattest du denn mal Musikunterricht oder hast du dir das alles selber beigebracht? Dann hat der Hans einfach so gesagt, also, ich hatte eine Woche lang Klavierunterricht hatte er, hatte eine Woche lang Klavierunterricht und entweder hätte der Lehrer mich umgebracht oder ich den Lehrer. Und es ist auch so, Hans Zimmer in Interviews gibt er sich halt einfach sehr als spezielle Person. Und ich glaube, wenn du ganz lange, also der hat ja krasse Connections in Hollywood oder so. Und ich meine, wenn du mit Christopher Nolan befreundet bist, dann schreibst du am laufenden Band halt einfach Musik. Und es ist halt einfach so, er hat auch gesagt, er ist ein ganz asozialer Mensch, weil er arbeitet hauptsächlich nachts. Und er nimmt halt Auftrag für Auftrag für Auftrag an, weil er mit den ganzen Regisseuren aus Hollywood halt einfach so gut befreundet ist und halt deswegen die Aufträge nicht ablehnen will. Aber zurück zur Geschichte. Er war dann eben in England, hat dann eben angefangen Popmusik zu machen und war dann eben bei, wie gerade eben schon gesagt, bei dieser Beatles-Abklatsche und hat das One-Hit-Wonder Who Killed the Radio gemacht.
Video Killed the Radio Star.
Ja, genau. Who Killed the Radio heißt es nicht so.
Nein.
Okay.
Damit, Fun Fact dazu, damit hat MTV die erste Sendung begonnen. MTV?
Einmal mit Hans Zimmer, ich glaube, ich bin.
Ja, damit haben sie im Radio den Kampf angesagt und Radio gibt es immer noch. MTV nicht mehr so wie ursprünglich geplant.
Ja. Und da hat eben Hans Zimmer Synthesizer gespielt. Er ist auch relativ lange dafür bekannt gewesen, dass er eben Sachen mit Synthesizer gemacht hat. Und sein Durchbruch hatte er dann mit Rain Man im Jahre 88. Und da, also 19, wie gesagt, 1988, hat er ja dann eben auch gesagt, dass er jüdische Abstammung ist. Da hat er eben ein Doku über den Holocaust gemacht. Also nicht also die Musik gemacht, ne? Logisch. Und Rain Man ist, also habe ich davor nicht gekannt, aber dürfte kein schlechter Film sein. Musik von Hans Zimmer, Schauspieler, ist der Typ aus der Sekte. Mission Impossible.
Tom Cruise.
Ja, also ist mit Tom Cruise, also ist glaube ich kein schlechter Film. Ist halt, glaube ich, einfach nur ein bisschen alt, so für unsere Generation, würde ich mal so behaupten. Und eben da fing es dann eben an, so 1980, also 1970 hat er einen damals sehr bekannten Filmkomponisten kennengelernt, bitte fragt man nicht nach dem Namen. Und der hat ihn dann halt eben so ein bisschen dahin geführt, weil eigentlich war er ja beim Pop und wollte eigentlich Pop machen, aber hatte dort halt nie den Durchbruch. Also er hat es mit anderen Bands noch probiert, aber was anderes wie dieses One-Hit-Wonder gab es halt einfach nicht. Und dann ist er eben zur Filmmusik gekommen und ich glaube, das war so das Beste, was ihm hätte passieren können.
Das kann man, glaube ich, so sagen.
Also man kann, also die wirklich ohne Witz, die Wikipedia-Seite, die hört halt nicht auf. Also die fängt bei, eben wie schon gesagt, im Jahre 1987 an und hat pro Jahr mindestens 2 bis teilweise hier 1988, das sind 7, der hat 7 Filme vermusiziert. Nicht vertont.
Ja, man muss auch sagen, dass als ich hier das ganze Setup aufgebaut habe mit Mikrofon und Laptop und so, ist Johannes mit seinem Handy reingekommen und hält mir sein Handy vor die Nase und fängt so an, durch die Filmliste bei Hans Zimmer zu scrollen und meint nur, ist okay, wenn ich zu jedem Film auf der Liste kurz was sag, also so 5 Minuten pro Film, dann hätten wir jetzt eine Folge, die wahrscheinlich so 5 Stunden ging, mindestens.
Und man muss auch dazu sagen, das ist nicht die ganze Musik von ihm, das ist nur eine Auswahl. Also, es gibt noch mehr Sachen, die er geschrieben hat. Ich denke vor allem auch früher. Oder Sachen, die einfach nicht so präsent waren bei Filmen, die halt einfach gefloppt sind. Ich glaube, du hast halt früher einfach Antrag für Antrag angenommen und hast einfach gesagt, jo, ich mache die Musik, gar kein Problem. Aber was ich halt ziemlich interessant finde, vor allem, also es gibt einmal die linke Spalte, die halt die alte Spalte ist, dann ist die rechte Spalte mit der neuen Spalte, was 2003 anfängt. Man weiß ja, dass Hans Zimmer so für diesen riesigen Musikteppich bekannt ist, sage ich mal, für dieses, also Inception,
ja.
Interstellar. Und ich fand eben, ich finde die Interviews von Hans Zimmer immer ziemlich cool, weil er wird halt immer so, also ich glaube, Hans Zimmer ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch, der, ich glaube, es ist ihm unangenehm, wenn man in einem Interview wenn man ihn so in den Himmel lobt. Weil beim SWR hat die Frau nichts anderes gemacht. Großartige Titel. Man kann sie nicht an einer Hand abzählen. Es ist so wundervoll. Sie sind ein Genie. Und Hans Zimmer saß nur da mit dieser Handgeste, so dieses Stopp, Stopp, ich mag das nicht. Und ich glaube wirklich, dass er, es wurde viel eben auch da noch gesagt, mit falscher Bescheidenheit und so. Und das finde ich halt so, jo, ihr habt ein Interview mit ihm gemacht und habt ihn wahrscheinlich nicht länger als eine Stunde mit ihm geredet. Finde ich halt irgendwie scheiße sozusagen. Man weiß ja gar nicht, wie. Ich meine, er ist ja eigentlich nur Komponist. Das heißt, er steht ja gar nicht so im Vordergrund wie die Schauspieler, wenn man den Film sieht.
Genau, und ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, den er einfach sehr persönlich nimmt. Also nicht negativ oder so, sondern dass er halt einfach wirklich seinen Job liebt, gerne komponiert und einfach genau das machen will, was er halt gerade macht. Filmmusik komponieren und damit Leute erreichen. Und ich glaube, dass er deshalb halt sagt, hey, ich mache doch einfach nur das, was ich gerne mache. Und das ist doch nichts Besonderes so. Das machst du doch auch, wenn du hier jetzt gerade sitzt und mich interviewst, weil du halt schon immer Journalistin werden wolltest oder so.
Nur macht es ja besonders gut und sie nicht.
Ja.
Also das Interview war sehr unangenehm zu schauen.
Ja. Ja, man sollte halt auch nie Leute interviewen, die man in den Himmel lobt. Das ist so das Erste, was wir im Interviewseminar gelernt haben. Okay. So egal, wie sehr du die Musik feierst. Das kannst du vielleicht einmal am Anfang oder ganz zum Schluss sagen, aber halt nicht in dem Interview, was aufgezeichnet wird. Aber ja, zurück zu Hans Zimmer. Also ich glaube, dass er sich da halt auch einfach nicht so aufspielt und auch nicht so in den Vordergrund drängen möchte, weil er halt wirklich sagt, hey, ich mache doch in Anführungszeichen nur die Musik, ich komponiere doch nur, ich mache doch einfach nur das, was ich gerne mache. Und das ist eigentlich ziemlich sympathisch.
Ich meine, also ich finde, er gibt sich auch mega sympathisch, wenn er nicht gerade interviewt wird, weil da ist es halt, da tut er mir wirklich leid, weil er kommt rein, er setzt sich hin und dann kommt dann es war so in einem Café und da waren so ganz viele Leute und dann war lief da eben Fluch der Karibik, er hieß Pirate, dieses Standard Fluch der Karibik Ding, was halt meiner Meinung nach schon ziemlich tot ist.
Ja.
Und dann wurde so gefragt, kennen Sie dieses Stück, Frau Schlegel?
Nein, noch nie gehört.
Nein, das musst du
okay,
sagen.
Okay, nochmal.
Okay. Kennen Sie dieses Stück?
Ja.
Wissen Sie, wie es heißt?
Ja.
Und dann hat er halt so gesagt, so, müsste doch Fluch der Karibik sein. Dann hat der Freund gesagt, ja, das ist Fluch der Karibik, ne? Und dann kam eben Hans Zimmer rein und dann setzt sich die Interviewerin, die Reporterin setzt sich dann hin und sagt so, kennen Sie dieses großartig komponierte Stück? Und dann ist Zimmer nur so.
Sie hat ihn nach seinem Stück gefragt. Ja. Okay. Also so funktioniert Journalismus nicht.
Es gibt viel bessere Interviews, vor allem englische Interviews, die besser sind. Ich finde es auch krass. Man weiß ja, also er ist ja Deutscher, würde ich behaupten, weil er halt in Frankfurt geboren ist, beide Eltern deutsch. Aber er ist halt so früh nach England gezogen, dann instant Hollywood, ne? Aber ich glaube, er lebt jetzt in L.A.
Ja, aber ich meine immer noch in Amerika, dort direkt in der Nähe, weil dann hast du einfach auch die Connections zu den ganzen Hollywood-Regisseuren.
Hey, überleg mal, das ist in Deutschland, da keiner her gerade.
Es macht halt keinen Sinn, also.
Ja. Und Hans Zimmer wurde auch ein-, zweimal nominiert für so ein paar Sachen.
Mhm.
Zum Beispiel
mhm.
11-mal für den Oscar, 14-mal für den Golden Globe Award, 11-mal für den Grammy Award. Die erste Oscar-Nominierung, das fand ich krass, war schon 1989, eben für Rain Man, was ich ja schon gesagt habe. Und das erste Mal den Oscar bekommen hat er 1985 mit König der Löwen.
Ah, klar.
Total verständlich. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann wieder was richtig Dickes kam. 2010, Hollywood Walk of Fame. Und dann dachten sich die Deutschen, was die Amerikaner können, das können wir auch, weil 2011 bekam er dann den Stern of Boulevard in Boulevard of Stars in Berlin. Und 2018 bekam Hans Zimmer einfach das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Und das als Komponist.
Das ist schon.
Ich fand es ja so krass. Früher Beethoven, Mozart, die waren ja schon High Society. Also vielleicht Mozart irgendwann nicht mehr. Aber Beethoven, Händel, die waren ja Liszt. Das waren ja fast Adlige, vor allem Liszt. Aber also Hans Zimmer kommt den, glaube ich, gut nach.
Ja, ich habe vorhin schon gedacht, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie viel Hans Zimmer komponiert hat, habe ich mir schon gedacht, eigentlich ist Hans Zimmer für die Filmmusik das, was Mozart für die klassische Musik war.
Ja. Der schreibt und schreibt einfach und es funktioniert einfach.
Ja.
Und es ist auch, er beschreibt sich selber als sehr, also hat er auch im Interview gesagt, er beschreibt sich als sehr schwierige Person und sehr eigen, was ich nachvollziehen kann. Ich glaube, für den Job musst du einfach extrem eigen sein.
Ja.
Weil ich meine, die Musik von Batman ist ein Ton, der halt einfach anders gespielt ist.
Ja, und vor allem.
Und das aufzunehmen mit jemandem, meistens muss ja auch jemand spielen, der muss ja auch, Hans Zimmer spielt ja kein Cello, der hat sich mit einem Schweizer Cellisten zusammengesetzt. Und der saß dann halt einfach, hat den Ton gespielt, dann hat Hans Zimmer so gesagt, nee, anders. Hat er wieder gespielt, dann hat der Hans wieder gesagt, nee, ein bisschen anders, so ein bisschen so aggressiver. Weißt du, denkst du doch auch so als Musiker so, Junge, was willst du von mir?
Ja, also das ist schon, da muss man wirklich irgendwie speziell sein. Vor allem, du hast ja vorhin auch gesagt, dass Hans Zimmer in Interviews sagt, dass er meistens nachts arbeitet.
Mhm.
Was ich voll verstehen kann. Also ich bin manchmal auch so, dass ich mir denke, ja, es ist zwar 11, aber jetzt gerade habe ich richtig Bock, mein Interview vorzubereiten. Aber dadurch ist es halt wirklich so, dass du manchmal vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zu normalen Menschen in Anführungszeichen verlierst.
Mhm.
Was man ihm jetzt nicht irgendwie vorwerfen kann oder sollte. Macht, oder was so. Er liebt das. Genau.
Der macht's gut.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, es gibt ja so ein paar, ich sag mal so, Popmusiker, die haben, denke ich, auch viele verkaufte Alben. Hans Zimmer ist Filmkomponist und hat 25,4 Millionen verkaufte Alben.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Also, und er war auch 2000, das fand ich auch sehr krass, er war ja 2016 das erste Mal auf Tour. Es wurde ihm ja schon immer gesagt, so, ey Hans, Junge, du musst mal auf Tour gehen, ne? Hat der Hans gesagt, so, ja, aber das weiß ich doch nicht, da kommt doch niemand, oder? Hans Zimmer in London komplett ausverkauft, Hans Zimmer in Wien komplett ausverkauft.
Natürlich. Ey, ich würde alles geben, um an so eine Karte zu kommen, ehrlich. Also das ist schon.
Ich finde es halt richtig, richtig geil, dass Hans Zimmer erstens mitgespielt hat, also nicht immer, weil ich glaube, das ist ganz schön stressig.
Ja.
Und ich glaube, du wirst da auch ziemlich überschüttet von von Fotoblitzen und von Leuten, die mit dir reden will, und du willst einfach nur deine Musik machen. Und ich glaube, das war ziemlich anstrengend. Aber ich fand es ziemlich cool, dass er die Tour mit den Musikern gemacht haben, die mitgewirkt haben.
Oh, cool.
Das war richtig geil. Also die Leute, die bei ihm im Studio waren, der Schweizer Cellist war, glaube ich, auch dabei. Und einfach, also du hast ja auch schon mal die Videos gesehen, wenn der dann hinten so rumspringt. Die halt richtig, das sind halt Leute, die haben richtig geil. Bock.
Ja.
Und halt auch, ich würde sagen, auch sehr viele Leute, die sehr eigen sind. Also so eine...
Es sind Musiker.
Ja, aber halt extrem.
Ja, ja.
Also wirklich extrem. Und ich glaube, es war einfach perfekt. Und ich meine noch in Wien, in dieser geilen Konzerthalle. Also ein Kumpel von mir, der war ja auch letztens auf einem Konzert von Wiener Philharmoniker. Und also die Bilder in seiner Insta-Story, also ich will ja nichts sagen, aber ich war schon ein bisschen neidisch, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde, jetzt zum Abschluss sollten wir noch über Musikfilme sprechen. Ich weiß, dass du da nicht so viel Bock hast. Mir geht das Herz auf, nur wenn ich Musikfilme sage. Aber das gehört auch, es ist auch ein Teil der Filmmusik, die nochmal ganz anders ist wie Hans Zimmer und alles, was wir jetzt irgendwie zum Großteil besprochen haben. Ganz kurz als Einordnung für euch. Musikfilme sind zum Beispiel sowas wie, also Musikfilme und Musicals. Mal so kann man es zusammenfassen, weil sonst ist es irgendwie ziemlich schwer zu trennen. High School Musical, Mamma Mia, Sister Act, Disney, die ganzen Disney, also die meisten Disney-Filme zumindest, La La Land, A Star Is Born, Rocky Horror Picture Show, also da gibt es wirklich, wirklich ziemlich viele Sachen. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Film Yesterday, der vor 3-4 Jahren oder so rausgekommen ist. Da geht es darum, das ist ganz, ganz schön eigentlich, da geht es darum, dass es so einen weltweiten Stromausfall gibt. Und einer hat genau in dem Moment, wird er vom Bus angefahren und der bekommt es deshalb nicht mehr so ganz mit. Alle anderen schon. Alle anderen vergessen, wer die Beatles waren. Für die hat es nie existiert, die Musik der Beatles und die Beatles. Nur halt für diesen einen Typ, der genau in dem Moment den Unfall hatte. Und das ist so ein Singer-Songwriter, der eigentlich gar keinen Erfolg hat die ganze Zeit und der immer mal wieder so Coverversionen von den Beatles halt auch vorher schon gespielt hat und der das dann auch macht und dann so langsam merkt, ey, die finden die Musik total geil, merken aber gar nicht, dass das gar nicht mein eigener Song ist, sondern dass ich den gerade nur cover. Und der fängt dann halt an, Konzerte zu spielen und so, nur noch mit Beatles-Songs und hat dann aber irgendwann so ein schlechtes Gewissen, dass er Paul McCartney sucht und besucht, der als Künstler mit seiner Familie total erfüllt in einem Strandhaus wohnt. Mhm. So, der halt selber auch keine Ahnung hatte, dass er jemals Teil der Beatles war. Und dann sagt er, okay, nee, das ist für ihn jetzt in Ordnung und dann wird er damit halt erfolgreich. Also es ist ein ganz schöner Film und eben ein Musikfilm, weil es hauptsächlich um Musik geht und weil es sehr viel um Musik geht, die ganze Zeit Musik irgendwie läuft, weil der halt ständig entweder übt der oder er spielt seinen Eltern vor oder er spielt ein Konzert oder so. Aber eben kein Musical, weil die jetzt die Songs nichts zur Handlung beitragen. Also es wird nicht irgendein Dialog gesungen oder sowas. So wie es ja jetzt bei Mamma Mia oder La La Land oder so der Fall ist. Auch bei High School Musical, ja. Und Johannes, du bist ja nicht so Fan von Musikfilmen.
Ich muss sagen, ich bin Fan von den... Also ich finde die Sachen von Sinatra und Elvis Presley ziemlich cool. Habe ich noch nicht viel gesehen, aber da gibt es noch viel. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit mehr, so die 100-200 Filme anzugucken. Und halt natürlich Bohemian Rhapsody.
Ja, klar.
Und Purple Rain.
Ja.
Was ich auch eine sehr coole Geste fand, wenn wir gerade bei Purple Rain sind, über die Doku von Prince. Anfang April hat Hans Zimmer die Tour gemacht, also seine erste Tour, wo er eben in London war. Und dann hat er auf der zweiten Stage, hat er in Gedenken, also am 12. April ist Prince gestorben, hat er, also sehr, fand ich eine sehr große Geste, hat er Purple Rain gespielt. Und da hast du, glaube ich, auch Gänsehaut.
Ja.
Also hast du, glaube ich, das Ganze, die ganzen, wie lange, Purple Rain ist ja recht lang, 6 Minuten, 5 Minuten und so, hast du, glaube ich, durchgehend Gänsehaut und Purple Rain ist halt arschegut.
Ja, natürlich. Also Prince allgemein, das ist...
Die Akkorde am Anfang von dieser Gitarre, ich schmelze da einfach. Ich bin einfach nur so... Oh.
Man muss auch sagen, dass wir eine sehr besondere Beziehung zu Prince haben und gerade auch zu Purple Rain, weil das ist so ziemlich eines der einzigen Hardcore-Lieblingslieder von unserem Vater.
Ja, der hat ja auch eine diese Erfolgs-CD von Prince.
Ja, Purple Rain.
Heißt die Purple Rain?
Ja, ich glaube, die heißt Purple Rain.
Ich glaube, alles, was gut war von Prince, Purple Rain.
Ja, der Film heißt auch Purple Rain.
Ja, so, also überleg mal, die saßen da so, ey Jungs, wie nennen wir jetzt den Film über Prinz? Und dann der eine so, ich hab eine gute Idee. Komm, wir nennen ihn einmal Purple Rain. Alles mit Purple Rain und Prince funktioniert einfach. Du könntest ein neues Musiklabel machen und würdest es Purple Rain nennen. Wird funktionieren. Du würdest Mode-Sachen machen, nennst es Purple Rain. Kannst die Sachen pink machen, kannst die Sachen blau machen, kannst die Sachen grün machen.
Schreibst du Purple Rain drauf. Verkauft sich. Was ich auch einen sehr coolen Film finde, der musikalisch nochmal in eine andere Richtung geht, ist der Film Atomic Blonde. Hast du den gesehen?
Nein.
Das ist so ein Spionagefilm, der in der Zeit vom Kalten Krieg spielt.
Mhm.
Und das ist total spannend da, weil die haben nur Musik, also fast nur Musik verwendet, die zu der Zeit populär war. Das heißt so Musik wie 99 Luftballons. Also einfach die Musik, Neue Deutsche Welle und alles, was halt da musikalisch lief. Und die Musik ist ja schon ein bisschen speziell, würde ich sagen.
99 Luftballons ist auch nicht speziell.
Nein.
Nein.
Genau, aber das finde ich einen total spannenden Ansatz, vor allem, wenn man sich jetzt so denkt, ja toll, und dann ist das so eine russische Spionin, die sich hier mit Amerikanern prügelt und die total zusammengeschlagen wird und halb stirbt und dann läuft da im Hintergrund 99 Luftballons oder so andere Musik, die musikalisch in die Richtung geht und du denkst dir einfach nur so, wie absurd ist das? Das funktioniert doch nie im Leben.
Funktioniert, oder?
Es funktioniert so gut, einfach weil die Musik aus der Zeit ist.
Mhm.
Also da war ich echt überrascht, als ich den Film geschaut habe. Den habe ich mit Freunden gesehen und da hat mich ein Kumpel dann danach gefragt. Und Frau Schlegel, wie finden Sie die Filmmusik zu diesem Film? Und ich war so, gut, also am Anfang ein bisschen irritiert, aber eigentlich ziemlich gut.
Aber ich finde es generell in Filmen ziemlich lustig, wenn jemand so krank zusammen, also wenn so kranke Schlägereien sind und dann läuft so glückliche Musik, so 99 Luftballons. Sowas feiere ich irgendwie.
Also ich finde, manchmal ist es total absurd und es stört mich und manchmal funktioniert es total gut.
Ich finde, es muss halt, also ich glaube, 99 Luftballons würde mich nerven, aber generell, wenn so ironische Musik im Hintergrund dazu läuft, das finde ich manchmal ziemlich, ziemlich cool.
Ja, also gerade wenn der Film auch eher so, also kein Drama ist oder kein Thriller oder so, weil dann passt das allgemein nicht rein.
Überleg mal Interstellar oder so 99 Luftballons. Also.
Oh Mann, Mann, Mann. Ich würde aber sagen, wir packen euch wieder eine Playlist zusammen.
Die wird lang.
Ja, die wird wirklich
alle lang. Alle Stücke von uns Zimmer kommen rein.
Nein, nein. Genau, wir machen wieder eine Auswahl, machen euch da die Stücke rein und dann aber auch so Songs wie 99 Luftballons oder Purple Rain, über die wir gesprochen haben, einfach damit ihr euch das nochmal anhören könnt, weil wir ja dann doch nicht so viel gesungen haben, weil so eine einzige Cellonote anzusingen, dass ihr ein Bild davon bekommt, ist, glaube ich, schwer.
Du hast es halt im Kopf, aber das wäre halt so ein...
Genau, und wenn du das singst, dann weiß niemand, dass du gerade die Filmmusik aus Batman singst.
Ja, also es ist natürlich nur ein Teil aus Dark Knight.
Ja.
Dark Knight, auch der Schauspieler.
Uff. Der ganze Film.
Daher, also ich finde, Batman Begins ist nice, ist okay. Batman Dark Knight Rises, zu absurd. Aber Batman Dark Knight mit Joker.
Ja.
Also.
Und dann noch die Musik on top, also.
Ja.
Ja.
Also die Musik macht, die ist sehr dunkel und sehr düster und sehr geil.
Klar.
Es ist Hans Zimmer. Es ist ein ganz großer Teppich, der ganz dick ist und der fällt auf dir drauf und du bist platt.
Ja, und genau den Teppich könnt ihr euch anhören, wenn ihr einfach bei unserer Spotify-Playlist vorbeischaut und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Und vergesst nicht, auf Spotify reinzufollowen.
Juhu! Ja, Spotify und Instagram, wir freuen uns.
Und Facebook.
Das war Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.